Ja, ich finde, das ist ein total starkes Lied. Wenn das wirklich so unser Leben wäre, mit Gott im Bund, ein festes, sicheres, klares Leben, das nicht wankt, das von nichts umgeschubst wird. Wow, das war das Glaubensbekenntnis, mal in kurz gefasst. Und letztendlich steige ich da auch ein, Gott meint es gut. Vielleicht könnte man das so auf so eine kleine, nebensächliche Formel bringen. Ich habe einen Lebensgrund. Gott meint es gut. Oft klingt das gar nicht so gut, wenn jemand es gut gemeint hat. Ihr kennt so Situationen. Ich erinnere mich jetzt noch neulich, als mal so eine Feier da waren, einige Leute, die am Schluss geholfen haben, wegzuräumen. Die Tische waren gedeckt, schön mit Tischdecken und so. Und da standen noch rote, brennende Kerzen drauf. Und da war jemand ganz eifrig und hat die ausgepustet, damit die Tische abgeräumt werden. Und das Ergebnis lag auf der Tischdecke in roten, kleinen Klecksen. Ja, gut gemeint. Da wollte jemand Hilfe sein. Und nachher musste man Tischdecken waschen und gucken, dass die wieder rausgingen. So ist das manchmal bei uns Menschen. Oder es gibt so ein geflügeltes Wort, das kommt aus der Seelsorge. Das heißt, Ratschläge sind Schläge. Kennt ihr das? Leute haben Probleme, Leute stecken drinnen, mitten in irgendwelchen ganz heftigen Dingen und dann kommt jemand und hat einen guten Ratschlag für dich. Nicht, der zeigt auch eigentlich nur sein Mitgefühl, aber der denkt, er kann jetzt da kommen. Vielleicht kommt das auch noch mit dem Bibelvers. Das kann auch sein. Und es ist für den, der es kriegt, wie eine Ohrfeige. Und der kommt, hat nicht richtig gut nachgedacht. Der ist nicht einer gewesen, der sich unter jemanden stellen konnte und mittragen konnte. Gut gemeint. Und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist so manches, es verdorrt ohne dein Wort oder so vieles, es verdorrt ohne dein Wort. Das kennen wir noch von Jörg Swoboda, Theo Lehmann. Und darum hören wir ja auf Gottes Wort, weil unsere Oberflächlichkeit dort durchbrochen wird. Und dort hören wir von einem Gott, der es nicht nur gut meint, sondern der es auch gut macht. Und da muss dann vielleicht auch manchmal, und das kennen wir ja auch, unsere Meinung revidiert werden. Denn das ist ja ganz schnell gesagt, Gott meint es gut. Und wir singen das Lied, dieses Glaubensbekenntnis, ich bin mit Gott im Bund und stehe auf einem festen Lebensgrund. Und dann passieren Dinge und ich sage, Gott, wo bist du? Gott, warum? Warum das alles? Warum muss ich das alles tragen? Warum muss ich da durch? Warum verstehen wir uns nicht? Warum gibt es Streit? Warum ist Leid da? Warum ist es Krieg? Warum ist Not? Wo bist du, Gott? Gott meint es gut, das ist der Predigtext zum heutigen Sonntag, Letare, da geht es um die Freude an Gott, mitten in der Passionszeit übrigens. Freude, dass Gott es wirklich gut meint. Auf so einen schweren Weg, wir erinnern uns, dass Jesus einen schweren Weg für uns auf sich genommen hat. Gott meint es gut. Auf einem schweren Weg. Gott macht es gut, auf einem total schweren Weg. Das finde ich spannend und hier spricht dieses Wort aus dem Prophet Jesaja rein, Jesaja Kapitel 54. Eigentlich ist der Predigtext so von den Versen 6 bis 10, aber ich finde immer, man verliert da irgendwo einen Anschluss. Ich fange mal ein bisschen früher an, bei Vers 1, Kapitel 54, das Buch Jesaja. Juble, du Unfruchtbare, die keine Kinder geboren hat. Brich in Jubel aus und freue dich, die du nie wehen hattest. Der Herr sagt, du warst einsam und verlassen, aber jetzt hast du mehr Kinder als eine verheiratete Frau. Schaff mehr Platz in deinem Zelt. spanne die Zelttücher weiter aus, ohne zu sparen. Verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein, denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten. Deine Nachkommen werden andere Völker beerben und verlassene Städte neu besiedeln. Fürchte dich nicht, du wirst nicht noch einmal enttäuscht werden. Du brauchst dich nicht zu schämen, dich trifft keine Schande mehr. Du wirst die Enttäuschung deiner Jugend vergessen. An die Schmach deiner Zeit als Witwe wirst du nicht mehr denken. Denn dein Ehemann ist Gott, der dich geschaffen hat. Sein Name ist Herr Zebaoth, der Heilige Israels, ist dein Befreier. Er heißt Gott der ganzen Erde. Es ging dir wie einer Frau, die verlassen wurde und tief gekränkt ist. Aber jetzt ruft der Herr dich zurück. Dein Gott fragt, kann man denn seiner Jugendliebe verstoßen? Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber mein Erbarmen mit dir ist so groß, dass ich dich wieder heimhole. Als mein Zorn aufwallte wie eine Flut, habe ich mein Angesicht eine Weile von dir verborgen. Aber meine Liebe hört niemals auf, darum habe ich Erbarmen mit dir. Das sagt der Herr, dein Befreier. Ich verhalte mich wie zur Zeit Noahs. Damals habe ich geschworen, die Flut, die über Noah gekommen ist, soll die Erde nicht noch einmal überschwemmen. Jetzt schwöre ich, ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Berge können von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten, aber meine Liebe weicht nicht von dir. Und mein Friedensbund wankt nicht. Das sagt der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Wow, ein wahnsinnig großes Wort. Im zweiten Teil des Jesaja-Buches, da klingt so ein ganz anderer Ton an. Da ist nicht mehr so das Gericht, sondern da ist Gottes großes Erbarmen und Hilfe dem Volk Israel zugesagt. Ich finde, das ist ein total leidenschaftlicher Predigtext. Hier ist ja Gott, der so ein bisschen sich sieht als den Mann seines Volkes, als den Ehemann. Das ist ein alttestamentliches Bild. Das zeigt, Gott ist ein Gott, der immer eine Beziehung will, der eine Gemeinschaft will mit jemandem, der enge Verbindung sucht, der nicht irgendwie so ein Ölgötze ist, so eine Goldstatue, die irgendwo in der Ecke steht, vor dem man sich niederschmeißt, sondern der ein lebendiger Gott ist, der Gemeinschaft mit uns haben will und kann. Und ich möchte hier drei Sachen dazu sagen. Das eine ist, Gott spricht in unser Versagen und Verzagen. Das ist ja so ein bisschen der Ausgangswort. Israel wird hier getroffen, als es völlig am Ende ist. Sie haben ihr Land verloren, sie haben keine Gottesgemeinschaft mehr. Der Tempel ist weg. Sie haben auch keine Bedeutung mehr als Volk in der Geschichte. Sie gibt es auf der Landkarte nicht mehr, Israel. Gibt es nicht mehr. Sie sind irgendwo im babylonischen Exil gelandet und da fühlen sie sich so schuldig. Scham, Schuld ist da. Was haben wir falsch gemacht? Was ist alles falsch gelaufen? Gott hatte gewarnt, aber irgendwo war man doch festgelegt in seinem Denken und so lief alles in eine falsche Richtung weiter. Und in der damaligen Zeit ist dieses Bild, was hier so gebraucht wird, von so einer verstoßenen Frau, das können wir gar nicht mehr nachvollziehen. Ja, wir würden denken, was soll's, suche ich mir jemand anderen als Frau oder so. Eine verstoßene Frau war eine chancenlose, einsame, alleingelassene, ihr Leben irgendwo durchbringen müssende Frau ohne jede Unterstützung. Die hatte noch nicht mal eine rechtliche Unterstützung, gar nichts. Das war ein Elend, das war ein Bild des Elends. Wenn so eine Person getroffen ist, hat man gedacht, oh Schreck, so tief möchte ich nicht fallen, dahin möchte ich nicht kommen. Oh Schreck, das ist ein Elend, so möchte ich nicht leben. Dieses Bild wird hier aufgegriffen an dieser Situation des Endes. Total bedrückt, alle Hoffnung weg. ausweglos. Das ist die Situation von Israel. Um das Jahr 550, manche Leute nehmen an, dass hier nochmal ein neuer Prophet, der auch im Prophetenbuch Jesaja mit hinein aufgenommen wurde, vom Text gesprochen hat, weil das Wort so anders ist als alle Worte vorher. Ab Kapitel 40. Der in diese Situation hineinsprechen musste und trösten musste. Ich weiß nicht, jeder Mensch kennt so Situationen, wo er sich am Ende sieht, vielleicht auch schuldig sieht, weiß, vieles war nicht richtig, auch auf meiner Seite nicht. Ist ja interessant, so hier ist ja von einer kinderlosen Frau die Rede. Kinderlos, du hast niemanden mehr, der dir beisteht. Du kannst nicht mehr darauf erwarten, dass du mal einen Sohn hast, der für dich eintritt. Nichts. Du bist völlig alleine, du bist völlig weg. Kinderlos. Das war damals ein riesiges Schicksal. Gott hatte ja mit seinem Volk was vorgehabt. Gott wollte ja aus diesem Volk etwas machen. Er wollte es ja bauen. Er wollte es als Zeichen in diese Welt senden. Und das war jetzt alles vorbei. Unsere Situation vielleicht. Vielleicht sind wir auch als Gemeinde in mancher Hinsicht ein bisschen kinderlos. Wir wünschen uns Leute, die hinzukommen. Wir wünschten uns das eigentlich. Wir sollten uns das auch wünschen. Das gehört zur Biologie einer Gemeinde. Das Neue hinzufinden, dass Gemeinde wächst. Dass Gemeinde ein Ausdruck ist von Gottes Gegenwart und Herrlichkeit, auch an dieser Art und Weise, dass Menschen zum Glauben kommen. Gibt eine geistliche Kinderlosigkeit. Vielleicht leiden wir ein Stück weit als Gemeinde, dass wir so in mancher Hinsicht kinderlos geblieben sind. Vielleicht leiden wir nicht drunter. Vielleicht geht es uns wie das Bild, was Michael gezeigt hat. Wir sitzen auf einer grünen Wiese, ist alles okay. Es gibt so viele Dinge, worunter wir leiden. Also die Zahlen, wenn man so Kirchenaustrittszahlen hört, wie Leute die Kirchen verlassen, macht mich schon ein bisschen mulmig. Ich war jetzt in Tabor, soll übrigens Grüße bestellen von Lydia, die ihre Bachelorarbeit abgegeben hat. Im Grunde schon fertig ist, wow, ne? Toll. Aber wir haben dort als Regionalleiter uns getroffen und haben so ein bisschen gehört, wie es Tabor geht. Und da geht es nicht so gut, jetzt mal rein wirtschaftlich. Puh. Da fehlt wieder was, da ist wieder so ein Bereich, wo eine Not auch sichtbar ist. Verzagen, manchmal auch Versagen. Ist da auch Schuld? Wir als Gemeinde können das auch spüren. Und da kommt ja Gott hier und spricht einfach in diese Situation rein, um Menschen herauszuholen. Und er sagt, okay, es gibt eine Zeit, wo ich geschwiegen habe, aber umso mehr will ich jetzt reden. Jetzt. Umso mehr kommt jetzt das, was ich dir geben will, das soll jetzt sichtbar werden. Israel kehrt heim in sein Land und man muss ganz ehrlich sagen, natürlich ist das alles ein kleines Pflänzchen gewesen und geblieben. Aber Gott wendet diese Unfähigkeit, die in seinem Volk sichtbar wird. Sie haben es nicht gebracht. Und Gott sagt, ich wende es. Ich wende es. Ich bringe eine Veränderung. Und das ist das Interessante, womit das anfängt, dass Gott sein Aber spricht. In diesem Text haben wir ganz oft was gehört von einem Aber. Ihr kennt das alles. Wenn jemand sagt, also, du bist ein toller Typ, aber ich kann mit dir nichts anfangen. Ja toll, was soll das dann, wenn ich ein toller Typ bin, aber jemand sagt, ich kann mit dir nichts anfangen? Aber macht alles anders. aber macht aber auch das Negative anders. Du hast die Sache voll versaut. Aber ich investiere in dich, weil ich große Hoffnung habe und weil ich dich lieb habe. Aber macht alles anders. Gottes Aber macht alles anders. Und Gott begegnet uns hier mit dem Aber. Viermal. Aber, aber, aber. Aber, ich will es mal hier lesen. Es ging dir wie einer Frau, die verlassen wurde und tief gekränkt ist. Aber jetzt, der Herr ruft dich zurück. Aber mein Erbarmen ist so groß, dass ich dich wieder heimhole. Oder aber meine Liebe hört niemals auf, darum habe ich Erbarmen mit dir, sagt der Herr, dein Befreier. Aber meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht, das sagt der Herr, dein Erbarmer, der Erbarmen mit dir hat. Ein riesiges Wort. Wir können dieses Wort manchmal schwer verstehen, weil das ist ja zuerst mal an Israel gerichtet. Hier geht es um Israels Geschichte und diese große Wende, die sich nach dem babylonischen Exil ergeben hat und dieses Volk geht wieder in sein Land und es ist wieder irgendwo präsent, wie ein kleines Pflänzchen nur. Nicht irgendwie riesig, bedeutend, aber da wächst was. Und natürlich haben wir Probleme mit so einer Prophetie, weil wir denken ja auch daran, was hat Israel danach noch erlitten? Denken wir an den Holocaust, das jüdische Volk. Also ich würde mal sagen, der war schlimmer als das babylonische Exil. Aber danach ist es wieder da, danach gibt es ein Land, danach gibt es wieder eine Zukunft und diese kann man sehen und man kann sie beobachten. Man muss nicht die Politik in jeder Hinsicht teilen, aber da ist was. Aber Gott hat sein Aber gesprochen. Dieses Volk existiert. Dieses Volk hat eine Bedeutung. Gott stellt sich dazu. Wir merken an diesem Wort, es hat viele Ebenen, die sind noch nicht erreicht. Die müssen noch kommen. Und doch wird an einer Stelle noch etwas ganz, ganz wichtig. Das ist das große Aber Gottes, dass er auch sichtbar werden lässt, indem er sagt zum Schluss, ich schließe einen Bund mit dir. Dieser Bund wird nicht mehr wackeln und nicht mehr wanken und nicht mehr weichen. Das ist so wie damals bei Noah. Als Noah wieder aus der Arche kam und dann dieser Regenbogen erscheint und Gott sagt, ich schließe einen Bund mit allen Menschen. Nie mehr soll die Erde durch eine Flut vernichtet werden. Nie mehr will ich die Menschen vernichten. Gott will Menschen retten, nicht vernichten. Und dieser Friedensbund findet seine Erfüllung in Jesus Christus. Gott schenkt einen Friedensbund. Wir haben das eben in diesen Liedern. In vielfältiger Weise ist das angeklungen. Dieser Friedensbund, den Gott mit uns macht, mit uns, die wir so manchmal so gescheiterte Persönlichkeiten sind. Manchmal so am Ende sind mit unserem Latein, mit allem, was wir versucht haben. Da sagt Gott und gibt uns Hoffnung. Gibt uns eine Hoffnung, dass er mit uns zum Ziel kommen will und kann. Dass da ein unerschütterlicher Bund ist. Wir merken, dieses Wort redet ja nicht von einem Friedensbund, dass Friede, Freude, Eierkuchen in allem, wie wir durch die Welt gehen, als Christen da ist. Das meint er ja nicht. Dieser Friedensbund meint ja nicht, dass wir jetzt durch die Welt gehen und nur noch ein schönes Lächeln auf dem Gesicht haben, keine Probleme mehr haben und immer irgendwie total alles friedlich um uns herum ist. Nein, wir leben in einer Welt, die ist völlig unfriedlich. Dieser Friedensbund ist eine Verheißung, dass Gott Frieden stiften muss auf der Erde und dass durch Gott und durch Jesus Christus auf dieser Erde sichtbar Frieden werden muss, durch Jesus. Denn er stirbt für alle Schuld. Er nimmt uns all das weg, was uns von Gott trennt. Er verändert unser Leben, auch unseren Unglauben, unseren Ungehorsam. Er handelt in unserem Leben. In dieser Passionszeit sind wir eingeladen, neu zu sehen, dass Gott durch Jesus Frieden gemacht hat mit uns. Und ihr wisst, das ist so eine Sache, das wird hier fast jeden Sonntag so ähnlich gesagt. Und man kann sich daran total gewöhnen. Und wenn man sich an was gewöhnt hat, dann ist es so gleichgültig geworden. Das Gewohnte, das fällt dann plötzlich auf, wenn es mal irgendwie nicht mehr so da ist, wenn irgendwas wegfällt, der Strom ist plötzlich nicht mehr da, dann fängt man an zu schimpfen. Solange der da ist, völlig egal, ich gehe so automatisch, klapp's Licht an und gehe ins Zimmer und mach was und klapp's, geh wieder raus, mach's wieder aus, alles ist normal. Ich komme gar nicht auf die Idee zu sagen, wow, ich habe hier Licht, wow, das ist ja super, wow, ich kann sehen, ich kann was machen, ich kann hier arbeiten, das ist ja großartig, ich habe eine riesige Chance, hey, das will ich jetzt ausnutzen. Ich komme überhaupt nicht auf die Idee, das muss ja so sein. Und so ist das manchmal mit uns, mit unserem Verhältnis zu Jesus, der Frieden gemacht hat. Muss ja so sein. Das will Gott nicht. Gott will, dass wir es neu entdecken. Wow, Jesus hat mit mir Frieden gemacht. Ich bin versöhnt mit Gott. Ich bin von ihm geliebt. Alle Schuld, all das, was in meinem Leben verkehrt ist, kann ich dorthin bringen und loswerden. All das, ich kriege Versöhnung dafür. Ich habe den größten Mist gemacht und ich finde Versöhnung bei ihm. Wow, ist das eine große Sache. Wow, ich darf darauf leben. Ja Mensch, und jetzt wirbt Gott um meine Liebe, weil er mich in so unbeschreiblicher Weise liebt und es gut mit mir meint. In unbeschreiblicher Weise meint es Gott gut mit mir durch Jesus Christus und will mitten in eine zerstrittene Welt Frieden in mir schaffen. Wie eine kleine Pflanze. Wie in Israel in dieser Geschichte. Wir sehen in dieser Geschichte noch gar nicht alles, was mit Israel sein wird, aber es wird was sein. Aber so ist es auch in unserer Geschichte, unserer Pflanze. Da wächst was. Da handelt Gott. Und da können Früchte draus werden. Und sollen sie heute schon. Der Friede, Vergebung, Bereitschaft, in dieser Welt Jesus zu bezeugen. Wir haben es von Michael gehört. Seinen Namen zu benennen. Er alleine ist der Friede, er allein. Es gibt keinen anderen Frieden. Keiner kann sich einbilden, wenn wir alle nett sind und wenn wir alle in einer diversen Gesellschaft jeden seinen Raum geben und jeden machen lassen, wie er will, dass das Frieden geben könnte. Pustekuchen wird keinen Frieden geben. Darin liegt nicht der Friede. Der Friede liegt in dem, Jesus zu finden, zu begegnen und zu sehen, dass er über mein kaputtes Leben voller Erbarmen ist, voller Gnade, voller Liebe, voller Bereitschaft, das zu verändern, da hineinzukommen, mit mir was zu machen. Er ist es, er ist der Friede. Da zeigt mir Gott, wie er es gut meint mit mir. Da muss was ansetzen. Und dann ist da drin, in dieser Beziehung, in dieser Gemeinschaft, etwas Unerschütterliches. Etwas, was nicht mehr zu kaputt zu kriegen ist. Und es ist auch nicht kaputt zu kriegen dadurch, dass wir in der Gesellschaft vielleicht irgendwie eine totale Randerscheinung sind als Christen. Totale Randerscheinung. Kirche gar keine Rolle mehr spielen könnte vielleicht. Oder irgendwie nur noch so eine soziale vielleicht, als Diakonie oder so. Aber Evangelium, wozu denn das? Wir sind doch alle glücklich. Wir können doch alle unser Leben bauen, wie wir wollen. Jemand hat das mal so formuliert, der war auch mal Präses im Gnadauer Gemeinschaftsverband. Wir werden darunter leiden, dass wir oft Gott und den Menschen neben uns wehtun. Und dann gilt doch, mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, dann gehen wir getrost und fröhlich unseren Weg. Also wir leben in dieser feindlichen Welt, oder wenn wir als Christen in unserer Gesellschaft kein allgemeines Wohlwollen mehr genießen, trotzdem gilt, meine Gnade soll nicht von dir weichen. Dann freuen wir uns über die offenen Türen, die wir dennoch vorfinden. Wenn wir persönlich ärmer werden an Lebenskraft, gilt immer noch, der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Jesus bleibt jedem von uns verlässlich treu. Eher kippen Zugspitze und Matterhorn gleichzeitig um, als dass Gottes Nähe und Frieden durch Jesus uns verlassen könnten oder wollten. Ich denke, das sind Worte, mit denen wir, ich komme jetzt mal kurzer Blende zum Wochenspruch, wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist ja nicht geschickt zum Reich Gottes. Nicht? Wir gucken oft zurück, versagt, falsch, elend. Wir gucken oft zurück, früher war es schöner, früher ging alles besser, heute wird immer schwieriger. Wenn wir diese Worte hören, wie sich Gott unser erbarmt und wie er in Jesus Christus uns Frieden schenkt, dann lässt uns das nach vorne blicken. Dann lässt uns das nach vorne gucken und erwarten, dass Gott auch in unserer Gemeinde etwas tut, dass Gott in meinem Leben was tut, dass Gott mich gebrauchen kann und will, egal wie alt ich bin, dass er mich segnet. Und das ist eine riesige Verheißung. Und die gilt uns. Und dieses Pflänzchen Israel ist eine größere Pflanze geworden nach dem Zweiten Weltkrieg und es wird seine Früchte bringen, dass nämlich Jesus in diesem jüdischen Volk erkannt werden wird, weltweit. Und es soll auch seine Früchte in meinem Leben bringen. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du in keiner Weise auf unser Leben guckst, um darin irgendwo die Dinge zu suchen und die Dinge auf ihnen rumzudrücken, die irgendwo falsch sind. Ja, du zeigst uns Dinge, die wir erkennen müssen, damit wir erkennen, wie wir von deinem Erbarmen her leben sollen und dürfen. Und dass wir in dir alleine Frieden finden, das müssen wir sehen, weil wir sonst irre gehen, weil wir uns sonst auf uns, unsere Intelligenz, unsere Kraft, unsere Einfälle, auf irgendwelche Qualitäten verlassen, die vor dir nicht bestehen können. Herr, du begegnest uns in großer Liebe in diesem Wort und du möchtest, dass wir nach vorne gerichtet sind und du möchtest, dass wir von dir neu diese Liebe erwarten. Und das möchten wir auch tun. Wir möchten dich darum bitten, dass wir diese Liebe in unserem Leben Raum geben und ja, sie erleben und spüren, dass dein Heiliger Geist uns erfüllen und prägen kann. Wir möchten dich bitten, dass in unserer Mitte etwas aufbrechen kann, was dich ehrt und was dich lobt, wo Menschen ja gerettet werden, dich finden. Wir möchten dich bitten, dass du uns aus der Gleichgültigkeit oder auch aus dem Verzagtsein, in dem wir oft so festhängen, herausziehst, herausholst, dass wir ausgerichtet sind auf das, was du machen kannst und willst, heute noch, bis du wiederkommst in Jesus Christus. Wir loben dich und preisen dich. Amen.